Heute möchte ich mit euch fragen, welche Dinge sind wichtig in eurem Leben auf diese Erde? Weil letzte Woche war ich im Auto und dann habe ich Nachrichten gehört, dass Audi Stellen streichen möchte. Ja, habt ihr natürlich mitbekommen aus Ingolstadt. Und dann dachte ich, ich gehe nach Ingolstadt, wie ist denn die Lage da? Weil es ist schon wichtig, diese Firma hat einfach auch die Stadt hier groß gemacht, denke ich mal, hat jedenfalls viel Einfluss gehabt. Und so sehen wir, dass bestimmte Dinge im Leben einen großen Einfluss haben auf uns und auf die Sicht, auf was wir wichtig finden. Ich musste auch denken an ein amerikanisches Missionsteam, das im Sommer bei uns war oder letztes Jahr Sommer. Ich weiß es nicht mehr. Da passiert so viel bei uns. Und dann hatten die einen Tag frei und dann haben die Möglichkeit gehabt, so sind Leute aus Texas, aus Houston, die haben dann die Möglichkeit, etwas in Deutschland sich anzuschauen. Und wo gehen die hin? Neuschwanstein, ja. So von alle Dinge, die man aussuchen kann, was ist das Wichtigste in der Welt? Neuschwanstein. Ja, das muss man doch gesehen haben. Muss ich sagen, da war ich auch ein paar Mal auch gerne. Aber so sind Dinge wichtig für uns im Leben. So sind Dinge, die wir wahrnehmen. Und auch diese Woche waren ja Dinge wichtig. Wer hat gefiebert rund um die amerikanische Wahl? Wir haben ja, das ist wichtig, ja. Da ist der Fokus dann drauf und dann auch noch die Riesenpanne, ich bin Ausländer dann plötzlich, eure Regierung, ja. nein, so fühle ich das nicht und so handle ich noch. Nee, auch so fühle ich das auch aus meiner Regierung hier in Deutschland. Dann denkt man, boah, da passiert so einiges und plötzlich ist der Fokus auf die Dinge, die, ich sage mal so, die Welt um uns herum als wichtig empfindet, als wichtig ist. Und plötzlich wird das auch für uns wichtig. Weil reflektier mal kurz, wie wichtig ist das für dich als Christ in deinem Alltag, wer amerikanischer Präsident ist? Reflektier mal kurz. Wie wichtig ist das dir? Wie beeinflusst dir das? Aber durch die Medien und durch das, was auf euch zukommt, ist es plötzlich ganz groß. Und wenn man den Tag nicht Bibel gelesen hat, ist das vielleicht das Größte, was man dann erlebt. Weil der Fokus liegt auf das, was die Welt um uns herum den Fokus darauf hat. Kommt dann die Nachricht noch von Audi, da kommt noch Nachrichten von VW und so weiter und so. Und plötzlich ist der Fokus dann darauf. Und heute möchte ich mit euch besprechen, was das Allerwichtigste hier auf Erden ist. Nicht aus der Perspektive der Medien. Die würden zu mir sagen, das wird nicht stimmen. Aber aus Perspektive der Bibel. Und ich möchte gleich einsteigen, um das auch zu verstehen, was das Allerwichtigste und das Allerkostbarste, was der Herr, was Gott hier auf dieser Erde bei uns hat. Und das wird klar in einem kleinen Abschnitt in Apostelgeschichte 20 im Neuen Testament in der Bibel. Dann ist da ein Mann namens Paulus, er ist Gemeindegründer, Pastor, manche kennen ihn mehr als Apostel. Und der redet dann mit einer Gemeindeleitung aus einer Stadt Epheser und dann sagt er ein paar Dinge. Und ein Abschnitt ist so wichtig, von einem Teil des Verses, ich lese ganze Vers 28, Apostelgeschichte 20, 28, das erste Teil ist nicht so wichtig, aber ich lese es doch, weil ich finde es wichtig. Kontext ist wichtig in der Bibel. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zum Aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, der er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ja, das habt ihr gut gehört. Wir Baptisten denken nur, dass das Blut Jesu uns persönlich rettet. Ja, und damit ist es, das ist wichtig und das ist das Allerwichtigste für uns persönlich und das ist meistens der Hauptfokus. Aber hier in diesem Vers wird klar, dass Jesus nicht nur für uns persönlich als Einzelperson, als Individuum gestorben ist, aber dass er gestorben ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er freiwillig dieses Opfer gebracht hat seine Gemeinde. Seine ganze Gemeinde. Nicht nur du als Individuum, aber als kleine Gemeinden hier in Bayern, in Deutschland, in weltweit, aber auch für die weltweite Gemeinde. Und Jesus hat ja gesagt, das Größte, was man tun kann, ist ja sterben, sein Leben geben für Freunde. Aber Jesus hat sein Leben gegeben für die Gemeinde, diese Gemeinde, eure Gemeinde in Ingolstadt. Versteht ihr, was das bedeutet? Dass ihr unter anderem zusammen mit auch anderen Kirchen das Kostbarste ist, wo Jesus bereit war für zu sterben, in Ingolstadt, weit oben Audi. Weit oben alles, was passiert. Weit oben Neuschwanstein. So, er findet die Gemeinde so wichtig, weil er bereit war, um dafür zu sterben. Und auch in diesem Wort, wenn man den Text dabei hat, dann kann man sagen, er hat es mit sein eigenes Blut erworben. Das bedeutet, es ist nicht passiert, aber da hat eine Handlung stattgefunden. Da ist etwas passiert, das hat etwas gekostet. Erworben bedeutet in diesem Kontext auch, da ist etwas Kostbares und das kann man anschaffen, das kann man kaufen. Ja, das Teuerste, was ich je gekauft habe, ist mal ein Auto, ein Neuwagen in der Zeit von der Abwrackprämie. Wir hatten wirklich ein Auto, das sehr geeignet war für diese Abwrackprämie. Aber da musste man einen Neuwagen kaufen. Ja, und dann hatte man das Geld dabei, die Banküberweisung, und das war das Teuerste. Diese, ich weiß nicht, Männer, habt ihr damit diese Überweisung getätigt von einem Auto oder von einem Haus? Das habe ich noch nie erlebt. Ja, oder von einem Haus. Und dann hat man dieses, ich würde mal sagen, dem Auto oder den Haus, für mich war dann nur den Auto, aber eurem Haus. Und wie kostbar wird plötzlich dieses Haus für dich? Nicht nur, weil das ein Haus aus Steine ist, nicht nur, weil man das sich gemütlich, aber man hat es erworben. Du hast dafür gearbeitet, du hast dafür, oder wirst du noch ein bisschen arbeiten dafür, ein paar Jahre. Ja, das kostet etwas. Du musst da viel für leisten, da muss viel passieren, um das Haus dich komplett dann zum Eigentum zu machen, wenn man vielleicht keine Erbe bekommen hat. So, man muss das erwerben, und das ist dir so kostbar, das darf dann auch etwas kosten. Und hier genauso, das sagt Gottes Wort auch von uns, Jesus hat die Gemeinde mit seinem Blut erworben, teuer gekauft, zu seinem Eigentum geworden. Es ist der Perl in seiner Hand hier auf diesem Erde. Von allen Dingen, die passieren, von der größten Firma, weil ich liebe Apple übrigens, ich bin ja auch Informatiker, ich liebe Technik, vieles ist automatisiert. Und dann war, sag mal, ey, das ist alles großartig, was für Technik alles möglich ist. Ich forsche immer noch ein bisschen, ich behalte es im Blick. Es ist unglaublich. Und wenn man sich dabei beschäftigt und darauf fokussiert, dann denkt man, boah, diese Firma ist ja... Und dann sagt Gott... Nee. All diese Dinge sind winzig klein, von unbedeutendem Wert im Vergleich zu meiner Perl. Mein Perl, die ich meine Hände halte, und das ist die Gemeinde weltweit, universal, aber auch jede Gemeinde, Ortsgemeinde, auch die Jesus nachfolgt. Und so trägt er dich. Und ich will erstmal so fragen, was bedeutet dann das für dich? Weil manchmal dann ringe ich auch mit Menschen, und das ist schön, wenn man zu Gast ist in einer Gemeinde, dann kann man ein bisschen mehr sagen, weil die meisten von euch kenne ich noch nicht so persönlich gut. Aber ich ringe manchmal mit Menschen, die viel tun auch in dem Umfeld, wo sie sind. Die sind mit Sport zugange, die sind mit Dingen zugange. Und die sagen, ja, die sind auch alle wichtig. Und ich muss gefühlt als Pastor immer sagen, ja, die Dinge sind auch fast genauso wichtig. Ich sage fast. Aber eigentlich muss ich sagen, die sind auch wichtig, genauso. Und die stehen alle nebeneinander. Als ob ja man einfach mal Gemeinde, Glauben, Tischtennis, deine Modellbahn und so weiter, dass es alles gleichwertig ist und dass man hoppt vom Zeit und von Gedanke von eins zum anderen. Und ich sage nicht, dass du nicht Sport machen musst, weil ja, das ist ja auch wichtig, ja, auch wichtig. Aber Gottes Wort macht klar hier, dass die Gemeinde das Allerkostbarste ist. Und was mache ich dann Folgendes? Ich bin im Gespräch mit jemandem, die ich als Leiter, das zukünftige Leiter sehe in einer Gemeinde, der ist 30, der leitet schon eine Firma und der kann richtig Geld verdienen. Tut er jetzt schon, weil er hat ein tolle Mercedes, okay, ich bin vorsichtig, ja, ist auch kein BMW, so, das ist mal, und hat ein großes Haus und der kann richtig Kohle verdienen und er steht dann am Start, um auch wirklich in diese Karriere zu gehen, um auch zu denken von hey, wie kann ich eventuell meine eigene Firma gründen? Der Kerl ist so schlau und er hat so viel Erfahrung mittlerweile, auch im Management. Er ist unterwegs in ganz Deutschland, auch teilweise im Ausland, wo Projekte zu begleiten. Und dann habe ich ihm gefragt, das Allerwichtigste ist Gemeinde im Gottes Auge. Und ich will nicht deine Karriere da unterbinden, aber bist du bereit, 10% von deiner Zeit zu investieren in die Gemeinde? Und ich habe mit ihm ein paar Mal diskutiert und er hat ja gesagt. Und er hat das genauso wahrgenommen und sagt, ich habe das aus dem Auge verloren, ich habe meinen Fokus auf wichtige Dinge, die diese Welt wichtig finden, gelegt und ich wollte und er sagt, nein, ich bin bereit. Und er hat auch noch gesagt, ja, ich verdiene ja viel Geld, ich gebe auch meine Zehnte, das tut er tatsächlich. Die waren schon in Straubing gelandet und wir wussten nicht, wer sie waren, weil es war in Corona-Zeit und sie hatten ihr Zehntes schon überwiesen, beide, weil beide haben schon einen Job in dieser Zeit gehabt. Da haben wir gedacht, was passiert hier? Ja, so, dann kann man so ein bisschen den Ausmaß ihrer Verdienste auch. Und dann dachte ich, wenn ich noch mehr verdiene, kann ich mehr geben. Und das habe ich habe keinen Bock auf dein Geld. Weil du hast so viel Kapazität, du hast so viele Dinge, die du in der Gemeinde einbringen kannst als junger Mensch. Bist du bereit, dich ausbilden zu lassen als Älteste oder als Gemeindeleitungsmitglied? Und er hat ja gesagt. Und er ist jetzt in einem Prozess auch bei uns in der Gemeinde. Das nennt sich Ratsmitglied oder Älteste im Ausbildung. Dann darf man ein Jahr dabei sein, ein Jahr schnuppern. Und er hat jetzt schon gesagt, ich will im Oktober zur Wahl, stehe ich bereit. Weil er gesehen hat, ich will investieren in das, was Ewigkeitswert hat. Ich will investieren, was bleibt. Ich will auch ein Erbe, die haben mittlerweile ein Kind, einen Sohn bekommen. Ich will auch ein Erbe an mein Kind mitgeben, nicht inhaltlich das Geld, aber insbesondere auch dem Glauben. Und ich möchte die Gemeinde stärken. Ich möchte die Gemeinde dienen. Ich möchte die Gemeinde unterstützen. Und so hat er gesagt, ich bin bereit, um 10% meiner Zeit, obwohl er da richtig in der mittelliche, sechsstellige Bereich verdienen konnte. Aber das muss er zurückstellen. Und dann wusste ich das nicht, was heute passierte mit dem Kindergottesdienst. Dann denke ich, Mensch, ich war heute Morgen früh, meine Frau und ich waren früh, ich gehe gerne früh zur Gemeinde, und dann bin ich unter gewesen. Da ist die Bude voll. Da habe ich ja, was passiert hier? So viele Kinder, so viele Jugendliche, ich habe Ranger gesehen. Da denke ich, wow, das hat Zukunft. Das ist ein Teil dieser Gemeinde. Das ist ein Teil dieser Perle, wovon Jesus gesagt hat, ich habe es mit meinem Blut erworben. Und dann sage ich nochmal, wenn alles, was wichtig ist, dann sage ich allererst Kindergottesdienst. Ach, es schien mir einfach so, jemand wollte mal als Prediger werden. Und ich habe gesagt, du musst erst 2 Jahre im Kindergottesdienst. Weil wenn du die Kinder das beibringst, dann kannst du auch predigen. Und das hat er gemacht. Ja? Und er hat da gedient. Und die Kinder haben ihn geliebt. Und von daher, was darf das kosten? So, erstmal, du bist... auch dieses Bild ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, das zu verstehen, weil ich bin ein begeisterter Gemeindemensch. Nicht nur noch Pastor, aber ich bin auch mal ein begeisterter Pastor, das vielleicht bemerkt man das. Aber dann ich bin auch geboren in eine Gemeinde herein, zwar in eine reformierte Gemeinde, und dann ist das alles normal. Das verstehe ich auch. Vielleicht bist du gekommen in diese Gemeinde oder aus einem christlichen Kontext, dann denkt man, ja, ich gehöre zur Gemeinde, ich gehe zur Gemeinde. Oder ja, wenn Gemeinde nicht so gut läuft, ja, die Gemeinde. Ja, sagt man dann, ja, bin ich dann auch, aber gut. Du bist Teil davon, aber man versteht einfach manchmal nicht in seinem vollen Umfang, was für eine Organisation, wie wichtig es ist, wo du zugehören darfst. Es ist ein Vorrecht, um dazu zu gehören. Es ist so ein Vorrecht, um Teil zu sein von das Kostbarste, was Jesus gegeben hat. Ich hoffe, dass es euch bewusst wird, wie für dich auch wird, dass man nicht reinkommt und sagt, oh ja, gut, ich Gemeinde gewesen, ich bin da reingewachsen, aber dass es etwas ist, eine Versammlung ist nicht das Gebäude, die Versammlung ist, was Jesus kostbar erworben hat. Das ist Gemeinde. Und ich bitte euch einfach, sei bereit, dort zu investieren, weil das hat Ewigkeitswert. Alles andere ist vergänglich. Sport ist vergänglich. Ich habe früher mehr Muckis gehabt, weil ich mehr Zeit hatte in der Muckibude. Ist alles vergänglich, weil es schon wieder weg. Ja, jetzt schon. Aber das, was ich in Gemeinde investiert habe, ist teilweise auch viel geblieben. Ich dürfte Menschen zum Glauben bringen, weil Jesus sie zu mir geführt habe. Die sind zum Glauben gekommen. Das hat Ewigkeitswert. Die sind für ewig gerettet bei Jesus. Das hat Wert. Ich gehe zum zweiten Punkt. Was haben wir dann als Wichtigste bekommen? Auch nochmal als Eigentum in der Gemeinde. Und da gehe ich zu 1. Petrus 1, Vers 12. Ihnen wurde, ich muss erklären, weil das ist ein Vers. Das handelt sich um einen Blick von der Vergangenheit in der Zukunft. Früher gab es im Alten Testament Propheten, nannte man die. Die haben einen Blick in die Zukunft werfen dürfen auf den Moment, dass Jesus Christus kommen würde. Und da schreibt dann der Petrus darüber, die diesen Brief geschrieben hat, die geht dann zurück von Vergangenheit in die Realität, in seine heutige Realität und dann auch in unsere heutige Realität. Und da steht man wir fangen an dann in diesen prophetischen Blick von früher. Ihnen wurde offenbart, die Propheten, dass sie nicht sie selbst, sondern uns diente mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündet haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, in welche auch die Engel hineinschauen begehren. Das bedeutet, was sagt er? Diesen Vers macht klar, dass in der Vergangenheit Gott etwas verborgen hatte. Das Kommen von Jesus war noch teilweise verborgen, aber Propheten dürfte da einen Einblick geben. Und im Alten Testament findet man auch Hinweise, dass Jesus kommt, auf der Erlöser, auf der Retter, auf die kleinen, die großen Propheten, die haben darauf hingewiesen. Und dann sagte dann der Petrus, aber das war noch nicht für denen. Aber das war für uns. Und was ist das Geheimnis? Und das ist das Evangelium. Ich erkläre das Evangelium nochmal wieder. Das ist das Allerwichtigste, das ist Kostbarste, was man in der Gemeinde dann bekommen hat. In Kolosser 1, Vers 13 beschreibt das am besten. Er hat uns gerettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seines Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Das ist die Zusammenfassung von das Evangelium. Das bedeutet, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um Menschen aus der Finsternis zu retten. Wenn man Jesus nicht kennt, die Menschen, die Jesus nicht kennen, leben in Finsternis. Die Bibel ist da klar darüber. Wer Jesus nicht kennt, lebt in der Finsternis und sind nicht gerettet. Und Jesus ist gekommen, um diese Menschen, auch mich, aus der Finsternis zu holen, aus dem Nichtwissen, was ich morgen tun muss, was richtig und was falsch ist, um zu sehen, was Sünde ist und was gut und was nicht gut ist, um mich zu verbinden mit Gott, um mich zu zeigen, warum dass wir voneinander getrennt sind. Wir waren getrennt, weil ich es gesündigt habe. Weil ich Dinge getan habe, die Gott nicht okay fand und wir waren getrennt. Und Jesus Christus bietet das dann an. Er ist gestorben, weil ich das eigentlich musste, aber er ohne Sünde hat das auf sich genommen. Und damit hat er mich gerettet, wenn ich das Ja zugesagt habe. Ich vergesse den Moment nie wieder. Ich war 7 Tage auf Wolke 7. Ich weiß noch, was ich in dieser Woche getan habe. Ich weiß noch, dass ich auf dem Fahrrad unterwegs war, zu meinem Praktikumplatz im Bereich meiner Informatik. Es war so besonders, weil ich habe das wirklich spüren dürfen, dass er mich wirklich aus der Finsternis meine Haare gezogen hat, gefühlt, weil ich wusste, ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Und ich habe diese Vergebung erfahren und er hat mich einen Platz gegeben, wo ich Kontakt mit ihm habe, wo ich eine Beziehung mit ihm habe und ich leben darf in das Reich seines Sohnes und mit Liebe. Und dieses Geheimnis, das steht dann in 1. Petrus 1, Vers 12, was wir gelesen haben. Da wollten in der Vergangenheit auch diese Botschaft ist auch wieder so groß, dass die Engel in dieser Zeit auch wissen wollten, was beinhaltet das. Die haben genau geschaut, über Jahrtausende mussten Engel warten, um dann zu sehen, wie kommt dann diese Rettung zustande, dieses Evangelium, diese gute Botschaft, dass Jesus Christus für Menschen bereit war zu sterben. Und diese kostbare Botschaft hat das Kostbarste auf der Welt, hat Jesus uns gegeben. Das ist das Allerkostbarste. Das Kostbarste ist nicht die Jüngerschaft, das Kostbarste ist diese Botschaft. Warum sage ich das? Die Gemeinde Straubing, bevor ich kam, hat das kapiert, was das Allerwichtigste war. Die Gemeinde Straubing wir waren damals so, ja, Mitte 30 Mitglieder war die Gemeinde dann und ein paar Gäste, wir waren so 50 Leute maximal im Raum. Ja, das war so sehr hoch eingestellt. Ich denke eher Richtung 40. Und die haben es gewagt, mich zu berufen, diese kleine Gemeinde, aber ich habe eine klare Aufgabe bekommen. Das fand ich so spannend, weil sie verstanden habe, wie kostbar die Gemeinde ist und wie kostbar das Geheimnis ist, was sie bekommen habe. Sie haben gesagt, Johann, du bist für die Gäste da. Nicht für die Mitglieder, aber in erster Linie für die Gäste. Wir haben dann vereinbart, wenn ein Gast einen Besuch von mir wünscht, dann muss ich innerhalb von 10 Tagen ihn besuchen, darf dafür alle anderen Gemeindeveranstaltungen und Besuche absagen. Versteht ihr, was das bedeutet? Ja, das bedeutet auch, dass ich Besuche von Gemeindemitgliedern, die Hausbesuche mache ich sowieso nicht, muss ich wirklich sagen. Das haben wir vereinbart. Die Gemeinde sagt, das organisieren wir selber. Wir sorgen füreinander. Du bist für die Gäste da. Ja, und das bedeutet auch, eventuell, habe ich gesagt, geht es so weit, dass ich auch eine Ältesteversammlung da kippen darf. So, wenn du keinen Termin findest, dann verschieben wir unser Termin. Spannend, ne? Und da habe ich gedacht, diese Gemeinde will ich dienen, weil ich habe ein großes missionarisches Herz. Und da habe ich gedacht, diese Gemeinde will ich dienen. Wir sind jetzt größer. Letztes Jahr habe ich meine Evaluierung gehabt. Auf meinen Wunsch werde ich jede 4 Jahre jetzt, auf 2 Jahre, ich weiß es nicht genau, muss ich meine Ordnung neu schauen. Auf meinen Wunsch werde ich evaluiert. Und wird dann mal geguckt. Und da habe ich gesagt, damals war es so, diese 10-Tage-Regel. Wir sind jetzt ein bisschen größer mittlerweile. Ja, gilt diese Regel noch? Ja, die gilt noch. Weil eine Gemeinde, die in der Lage ist, nach außen zu schauen oder auf das Wichtigste zu schauen, der kann sich auch zurückziehen. Weil die auch gesagt haben, ich weiß, mein Gemeindeleiter hat gesagt, das ist ja kein Problem, Johann. Ich brauche keinen Besuch, ich bin schon gerettet. Und ich weiß, das ist ein bisschen überspitzt, weil man hat doch Seelsorge, ich weiß das auch. Aber ich will einfach diese Grundgedanke bei euch platzieren und auch denken, dass wenn das der Gemeinde das Kostbarste ist in dieser Welt und auch nochmal die kostbarste Botschaft ist, um dann nach außen auch Menschen zu retten, ja, weil einmal hast du auch diese Botschaft gehört, sonst würdest du hier nicht sein. Manche haben vielleicht die Entscheidung noch nicht getroffen, ja, oder deine Kinder sind hier. Dir will man doch auch, dass diese Entscheidungen treffen. Dann ist doch das Allerkostbarste und alles andere ist für mich wirklich zweitrangig. Das ist auch zum Beispiel der Hauptgrund, dass ich heute nicht mitgebetet habe. Ja, der Pastor hat nicht mitgebetet beim Team vor dem Gottesdienst. Ich war bewusst nicht dabei. Viertel vor, habt ihr das Team gebetet, ist sehr wichtig. Aber ich war dort. Ich wollte sehen, ob ihr auch neue Gäste habt. Weil das ist viel wichtiger. Hier, die Christen hier können beten. Die wissen, wie es geht. Ja? Und die Teams ist auch wichtig. Du hast auch die Aufgabe hier, um auch zu spielen. Ich dachte, ja, ich habe es gesehen, ich habe es genossen. Aber wer ist da? Natürlich war da auch eine, wenn deinen Namen vergesse, du bist so fröhlich, die Menschen begrüßt, auch zusammen. Und das wollte ich auch erleben. Und ihr habt heute einen neuen Gast, denke ich mal. Da habe ich vermutlich mindestens einen hier unter euch. Die könnt ihr euch hier finden. Zweitens, was es für uns als Gemeinde bedeutet, das haben wir jetzt auch wieder eingeführt. Die erste 10 Minuten redest du mit jemandem, den du nicht kennst. Fix, ja. Die andere kennst du doch schon längst. Ja, warum muss man da zusammenhocken? Nach 10 Minuten darfst du dann. Wir haben auf den Moment viel mehr Gäste, wir brauchen einfach Hilfe. Jede Woche haben wir neue Gäste, Gott schenkt einfach ganz viel auf den Moment. Wir brauchen nicht viel zu tun, Jesus schickt sie einfach. Aber weil wir sie begrüßen, weil wir investieren in die wichtigen Menschen, dann bleiben die. Menschen, wenn wir Taufe haben, wenn wir Zeugnisse hören, dann hören wir ausnahmslos, wir sind herzlich empfangen, auch wenn ich noch nicht geglaubt habe. Ach, ich erzähle nochmal eine Geschichte. Das habe ich nicht vorbereitet in der Predigt. Einfach, wie geht unsere Gemeinde mit bestimmten Sachen um? Es ist eine Frau, die ist zum Glauben gekommen aus wirklich ein bisschen etwas esoterischer Bereich. Ja, sehr spannend, ja. Ihr weißt doch, was esoterisch bedeutet. Ja? Das ist ein bisschen so, das Okkulte, das ist voll. Und ist dann zum Glauben gekommen. Und ist voll mit Jesus unterwegs, hat bemerkt, ihre Freundin ist Wahrsagerin, lebt im Bayerischen Wald, verdient übrigens das Dreifache, was ich verdient habe, ich dann erfahren. Das ist ein tolles Geschäft. Diese Wahrsager-Sache ist richtig ein tolles Geschäft in Bayern. Ja? Und dann hat sie bemerkt, diese Person tut mir nicht gut. Ja, und dann hat sie gesagt, soll ich da mal mich verabschieden von dieser Person? Da habe ich gesagt, bloß nicht, bring sie mit zur Kirche. Und dann ist diese Person zur Kirche gekommen und neu zum ersten Mal, versteht nicht so genau, was alles passiert, sagt dann nach dem Gottesdienst zu mir, ja, die Energie war sehr positiv bei euch, ja, das ist mal alles einzuordnen. Und sie fängt an zu reden über ihre Sache, wie sie dann das macht, ja. Sie ist nicht Christ und erzählt einfach über Wahrsagerei. Wie geht man da dann um als Gemeinde? Was sagt man dann? Oh, nee, das geht gar nicht. Sie kennt Jesus nicht. Warum sollte sie aufhören damit? So, ich habe meine Gemeindemitglieder gelernt. Erzähl doch mehr. Ist ja interessant. Und sie erzählt mehr und mehr und sie fühlt sich angenommen und wahrgenommen. Und wie mehr sie erzählt, wie mehr ich auch erzählen darf, doch. Aber ich habe eine andere Esoterik. Ja, ich kenne Jesus. Ja, und so ist sie offen dafür. So geht man mit Menschen um heute. Und so, ja, leider muss ich ganz ehrlich sagen, sie hat gespürt, wir sind in Konkurrenz und ihr Geschäftsmodell ist sehr positiv. Ja, für ihr. Und dann ist sie, habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber sie hat das Evangelium gehört. Sie hat fröhliche Menschen gekannt, auch wertschätzende Menschen gesehen. So, ich denke, daran liegt es nicht. Und so finden wir wichtig, das Kostbarste, was wir Menschen geben können, da investieren wir das Maximale. Das andere vernachlässigen wir nicht, aber erstmal das ist das Allerwichtigste. Und Paulus hat auch gesagt, das schließe ich dann mit ab. 1. Korinther 4, Vers 1, da sagt er von sich selbst, man soll uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das bedeutet, er ist Ökonom, der ist Wirtschaftler. Er muss wirtschaftlich arbeiten und mit etwas, was ihm geschenkt bekommen ist. Und das ist das Geheimnis, das ist das Evangelium. Und das hat er als Eigentum auch persönlich gesehen und hat gesagt, damit muss ich haushalten. Das bedeutet, dass ich davon ausgeben muss, dass ich damit mitarbeiten muss. Und so hat er dann sein Leben auch gelebt, dass er gesagt hat, ich bin bereit, um zu investieren, um das zu erzählen, weil ich habe das als Eigentum, als Leiheigentum auch in Empfang genommen und das muss ich weitergeben. Und das hat er dann gemacht und so ist es auch bei der Gemeinde und so ist es auch mit uns als Christ. Wir haben das als ein Geheimnis empfangen, das wir verstehen, dass das Teil hoffentlich für deinem Leben geworden ist. Und das müssen wir teilen. Weil das Kostbarste, was man gibt, das hält man doch nicht zurück. Und so möchte ich euch die zwei Dinge heute sagen. Die Gemeinde ist das Kostbarste, was Jesus hat hier auf Erden. Und ich bitte euch, darauf zu achten, was sind deine Prioritäten und wo steckst du Zeit hinein. Weil Gott sagt, das ist das Wichtigste, was ich hier auf Erde habe. Und auch nur die Gemeinde, keine andere Religion, keine andere Esoterik, nichts anderes als nur die Gemeinde hat diese rettende Botschaft als Eigentum bekommen, um sie zu verkünden, damit nicht nur du, aber viele andere in und rund um Engelstadt zum Glauben kommen, werden, nicht können, werden. Weil Jesus hat gesagt, die Ernte ist groß, wird nicht groß, die Ernte ist groß. Und ich denke, wir dürfen die Ernte auch einholen. Amen. Vater im Himmel, ich danke für diese Worte, dass es für uns und auch für mich wieder so klar geworden ist, was du, wie du die Welt siehst und worauf du den Fokus hast, was du am wichtigsten findest, wo du am meisten investieren müsstest, wo du auch den Heiligen Geist geschenkt hast, um zu wirken. Die Kraft Gottes hier auf Erden an keine andere Verein, noch an andere Religion, noch an Esoteriker. Du hast es nur ausschließlich in der Gemeinde an deine Kinder geschenkt. Herr, du hast alles gegeben, auch dein Sohn, für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde in Ingolstadt. Und ich bitte, Herr, dass sie diese Botschaft, die sie selbst erfahren haben im Leben, auch weitergeben möchten, damit sie in die Ernte gehen, um so auch noch einige zu retten aus dieser Finsternis, weil ohne Jesus werden sie verloren sein. Amen.